1989, es war das Jahr, wo Kirsten, die Kinder und ich hier nach Grassau, sage ich schon. Ich bin schon ganz in Grassau, nach Traunreuth gekommen sind. 1989. Da haben wir einen kleinen, aber sehr quirligen Prediger kennengelernt, den Peter Friesen. Wer von euch kennt den Peter Friesen noch? Ist da noch ein bisschen? Ach ja, sind noch ein paar da, wunderbar. Ja, sehr schön. Und der hat mir einiges erzählt, auch so, dass er mit seiner Frau Maria die Aufgabe hat, also er ist von Kanada gekommen, um ja Nachfolger zu ernennen und dass die dann hier weitermachen. Hängt nämlich damit zusammen, Traunreuth war damals ein paar Jahre auch vorher in einer großen Krise. Und man wusste nicht, ob die Gemeinde überhaupt so überleben kann. War schwierig. Man hatte unterschiedliche Auffassungen und, weißt du, der Andreas und Waltraud können sich vielleicht auch noch ein bisschen daran erinnern, die waren ja noch vorher da, bevor wir gekommen sind. Also die sind so ein wandelndes Lexikon, wenn ihr was wissen wollt über die Gemeinde. Ich kann es auch nur so sagen, es war schwierig für die Leute, die hier waren in Traunreuth, und dann gab es einen Ruf nach Kanada. Bitte, bitte helft uns, wir sind in Not. Und dann hatte man erst die Geschwister Wichert geschickt, die hatten dann versucht, die Gruppe irgendwie zusammenzubringen mit Bibelstunden. Sie waren sehr seelsorgerlich, habe ich mir sagen lassen, ich habe sie auch ein bisschen kennengelernt. Und dann kamen die Friesens hinterher und ja, Gott hat Gnade geschenkt. Ihr seid da, das ist ein Geschenk. Und nicht nur ihr seid da, sondern es gibt sogar noch was in Tittmoning, ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, und ich habe gedacht, so ähnlich war das wahrscheinlich auch bei den Korinthern. Da gab es nämlich eine Gruppe, die Gruppe der Chloe, die haben gesehen, das klappt bei uns nicht mehr so richtig in Korinth. Wir brauchen echt Hilfe. Wir werden mal den Paulus anrufen, zu ihm hin telefonieren oder eine SMS schreiben oder ja, haben sie ein bisschen anders gemacht. Aber wir brauchen wirklich, wirklich Hilfe. Und sie waren eben nicht ein Herz und eine Seele, die Korinther, wie die ersten Christen in Jerusalem, von denen es ja hieß, dass sie ein Herz und eine Seele waren, sondern die Korinther, die hatten Spaltungen gehabt innerhalb der Gemeinde. Und zwar nicht weiß gegen schwarz, sondern die hatten mehrere Gruppen gehabt. Bei ihnen war es so, dass sie über Unmoral, also das hat da irgendwie, man hat sich damit nicht mehr auseinandergesetzt und es war so schlimm, dass es selbst in der Welt nicht schlimmer war. Musste Paulus alles ansprechen. Manche kamen betrunken zum Abendmahl von den Leuten, die sich da hier als Christen bezeichnet haben, besoffen, ja. Also ihr seht, da ging es drunter und drüber. Und jetzt hatte Paulus die Aufgabe gehabt, wie kriege ich hier bei diesem ganzen Wust, ja, von unterschiedlichen Meinungen, ja, wie ist dies zu verstehen oder jenes zu verstehen, wie kriege ich bei diesem ganzen Wust auch der Streitigkeiten, die es innerhalb der Gemeinde gibt, ja, da in Korinth gab es das. Wie kriege ich da irgendwie mal eine gute Furt, ja, wo man sagen, da können wir uns doch erstmal treffen. Ja, da treffen wir uns. Und ich denke, Gott hat den Paulus in dieser Weise gesegnet. Und weil es auch bei mir sehr wichtig ist, übrigens haben wir auch in Grassau den ersten Korintherbrief, aber der hat mich selbst auch sehr in meiner Arbeit angesprochen, in meiner Arbeit mit Jehovas Zeugen. Da möchte ich euch einfach mal so da mitnehmen. Ihr seht ja schon die Überschrift, die heißt, die Berufung verbindet uns. Also nicht die gleiche Auffassung, wann die Entrückung ist, ja, oder so. Das ist nicht unsere Verbindung oder dass wir alle das gleiche Lieblingslied haben. Es geht hier darum, und das macht hier Paulus deutlich, um die Berufung. Also, dass Gott ruft und ich auf diesen Ruf gehört habe und dorthin gegangen bin, wo Gott uns hingerufen hat. Aber schauen wir uns erstmal den Text an. Da heißt es, ich lese nur die ersten 9 Verse, darum geht es auch nur. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also es geht hier um Berufung. Da habe ich 3 Dinge festgestellt. Einmal berufen zum Dienst, der berufene Apostel, seht ihr vielleicht da. Dann berufen zum Heiligsein, es sind also berufene Heilige. Und dann auch berufen zur Gemeinschaft. Fangen wir bei Paulus an. Er macht gleich zu Anfang deutlich, dass er ein von Gott berufener Apostel oder Gesandter ist. Man kann auch Repräsentant sagen. Dies hat er sich nicht ausgesucht. Also der Paulus hat nicht irgendwo in einem Kämmerchen gesessen und hat gedacht, na, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Na, jetzt ist da gerade so eine junge Gruppe von Christen da. Ich könnte mir vorstellen, ich mache mal Apostel. Ja, also ich bin ja etwas gelehrt und so, ich kann denen vielleicht auch ein bisschen helfen. Ich suche mir das mal so aus. So war das ja bei dem Apostel Paulus nicht, sondern er war ja ein starker Christenverfolger. Er war innerlich davon überzeugt, ja, die Christen sind eine verderbliche Sekte, die muss man ausrotten mit Stumpf und Stiel, bevor es überhaupt wächst. Ja, also wer einen Garten hat, der weiß, wenn da hier so, so 3 Tannenbäumchen da stehen, dann kann man nicht sagen, ja, die lassen wir da mal so stehen. Ja, denn ich weiß, irgendwann ist da so ein fetter Baum und da hast du große Mühe, die reißt man gleich sofort aus, ja, wenn man keine Tannenbäume möchte. Ja, und hier, der Paulus, der wollte keine Christen haben und er war dann gar nicht allein. Er hatte da so eine richtige Mannschaft hinter sich. Es war ja damals die führende religiöse Schicht und für die hat er gearbeitet und da ist er losmarschiert, hat versucht, Christen ausfindig zu machen, sie dann gefangen zu nehmen, um nach Jerusalem sie zu bringen, dort zu verurteilen oder irgendwie einzuschüchtern. Es gab ja auch schon Tote, der Stephanus ist ja schon gestorben. Und dann auf dem Weg nach Damaskus war ganz spektakulär für ihn, da ist ihm Jesus begegnet. Das wusste er erst nicht, er hat ein helles Licht und so, er ist vom Pferd gefallen und ist dann blind geworden. Und da lag er nun, hat sich vielleicht wieder aufgerappelt und wusste nicht, was ist jetzt los, was ist jetzt los. Also er wurde mal so quasi, wie kannst du dir vorstellen, auf der Autobahn, du fährst 160 und dann möchtest du nach dem fünften Gang den Rallye-Gang einschalten und dann, naja, da kracht es, dann steht das Ding. Ja? Und so ähnlich war das jetzt auch bei Saulus. Der Herr Jesus hat dann einen Jünger beauftragt, der Ananias, und hat dann zu ihm Folgendes gesagt. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16. Hier habt ihr es aber auch an der Wand. Der Jesus sagt zu diesem Ananias: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihnen zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wenn ich mit Zeugen Jehovas spreche, frage ich dann immer, welcher Name ist denn hier gemeint? Ja? Und der Bibelleser weiß, es geht hier nicht um Jehova, es geht hier um Jesus. Ja? Der Name Jesus soll weitergetragen werden. Dieser Mann ist ein auserwähltes Werkzeug von Jesus. Ja? So. Und das hatte Paulus sich nicht ausgesucht, sondern das hat er von Jesus so gesagt bekommen. Und seit dieser Zeit, seit diesem, was er da gehört hat, und dann hat er das auch irgendwie besser zusammenbauen können, was ihm dann jetzt so passiert ist, seitdem wusste er, er ist gesandt von Jesus. Und seitdem folgte Paulus dem Herrn. Warum ist es so wichtig, dass wir dies hier so betonen, dass Paulus ein Gesandter von Gott ist? Liebe Geschwister, weil ein Kampf auch heute innerhalb der Christenheit ist, oder sie werden auf jeden Fall angegriffen, die Christen. Und zwar viel auch von Muslimen, die ihren Glauben natürlich verteidigen. Und die machen Folgendes deutlich: Weißt du, Paulus, er hat die Lehre von Jesus gar nicht vertreten. Paulus hat ein ganz anderes Evangelium verkündigt. Ach, der Paulus, der war ja ein Pharisäer, der hat sein Pharisäer-Dasein nie wirklich ablegen können. Schau dir doch mal Jesus an. Da hatte jeder eine Chance. Und der Paulus, ja, schau mal, was der für Briefe schreibt. Ja, dann werden sogar Leute aus der Gemeinde geworfen, ja. Aber der Herr Jesus, ja, der Herr Jesus, zu dem kann jeder kommen, bei dem kann jeder bleiben, bei dem ist alles, alles gut. Ja. Und dann wird versucht, das, was Paulus sagt, gegen das, was Jesus gesagt und gelebt hat, gegeneinander auszuspielen. Ja, wir folgen nur Jesus, den Paulus, den lassen wir zur Seite. Ja, diese Leute, die das so verkündigen, die haben da auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Tempelreinigung oder haben dann auch Schwierigkeiten, wenn der Herr Jesus eine Frau mit einem Hündlein vergleicht. Ja, und Offenbarung 19, das können die gar nicht lesen. Also da, wo Jesus kommt als Herr und die Kelter Gottes tritt, oder sogar mit Blut und so weiter, wird alles da drin beschrieben, wird sogar genauer gesagt. Diese Leute versuchen, einen Jesus zu schminken, ja, schön zu machen, so wie es mir passt. Und der Paulus, der gehört nicht dazu. Aber wisst ihr, der erste Satz hier: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Wille. Wenn ich den ersten Satz schon anzweifle, was soll ich dann mit den anderen Sätzen machen? Entweder vertraue ich ganz oder ich lasse es ganz. Und das Neue Testament macht sehr deutlich, dass Paulus berufen ist von Jesus. Er hatte eine andere Aufgabe wie der Herr Jesus. Er musste ja der Gemeinde schreiben und auch dann Ordnungen weitergeben. Der Herr Jesus hatte in dieser Weise keine Gemeinde gegründet. Es ging eben weiter. Verstehen wir? Lasst uns da nicht auseinander dividieren. Das heißt, es gibt Jesus-Worte, die können wir auf jeden Fall glauben. Dann gibt es die bösen Paulus-Worte, der homophob wäre oder sonst was. Ja, mit dem kann man nicht, das kann man nicht machen. Nein, wir nehmen die Worte zusammen. Paulus ist ein Apostel von Jesus und was er sagt, ist im Auftrag des Herrn Jesus und da hat er nicht zu viel gesagt und nicht zu wenig gesagt. Okay. Das ist einmal dies. Und er sieht sich als berufener Apostel. Es bedeutet, er weiß sich um seine Berufung. Er weiß, wozu er da ist. Und ich denke, wertvoll ist es auch für dich und für mich, dass ich irgendwie auch erkenne, das ist mein Bereich, wo Gott mich hingestellt hat. Kann ein größerer oder ein kleinerer Bereich sein. Ich weiß nicht, ob dieses Lied bekannt ist, wenn Perspektiven fehlen. Kennt ihr das? Wenn Perspektiven fehlen, das ist ein christliches Lied, vielleicht könnt ihr das mal googeln, ganz nett, ja, so auch. Und es weist immer wieder darauf hin, dass Jesus uns dabei hilft. Aber wenn in deinem Leben vielleicht in diesem Punkt auch Perspektiven fehlen, Herr Jesus, was soll ich denn eigentlich machen? Ich lebe so in den Tag hinein und weiß nicht, vielleicht habe ich auch nichts, vielleicht soll ich auch nichts, weiß es nicht. Mach daraus ein Gebet. Und wenn dir vielleicht dann in dieser Woche mal so ja, eine Aufgabe zufällt und dann mach mal vielleicht etwas, was du noch nie gemacht hast, sag mal ja, ich mach's mal. Ich mache es einfach mal. Mal gucken, was rauskommt. Ich denke, es ist eben so, dass Gott uns führt wie bei einem fahrenden Auto. Also wir sollen uns einfach mal so ein bisschen in Bewegung setzen und dann auf einmal, wenn wir dann in Bewegung sind, das und das, Herr, du kannst mich gebrauchen und dann kann er dann auch lenken. Ja, wenn das Auto steht und man versucht zu lenken, dann bleibt es ja immer stehen. Ja, da geht es nicht weiter. Also der Apostel Paulus wusste sich, das ist mein Amt. Ja? Ich soll als Apostel dienen. Wie das mit Sosthenes ist, der war ja auch mit dabei. Da kann man in Apostelgeschichte 18, 17 lesen. Da wird von einem Synagogenvorsteher gesprochen, der hatte den gleichen Namen oder vielleicht ist er es auch. Auf jeden Fall dieser Synagogenvorsteher, der wurde aufgrund seines Glaubens von den Griechen zum Statthalter Gallion geschlagen. Er hatte also da wirklich Not gehabt. Er könnte den Korinthern bekannt sein. Naja, Paulus war, wie schon gesagt, sich seiner Berufung gewiss. Schauen wir uns die nächste Sache an. Bei den Christen in Korinth wurde eine andere Berufung betont, obwohl diese Berufung auch Paulus hat. Es war die Berufung zur Heiligkeit, die berufenen Heiligen. Die Christen sind Geheiligte in Christus und somit Heilige Gottes. Heilig sein bedeutet somit nicht etwas Besonderes Gutes getan haben. Also das war ein heiliger Dienst. Manche Christen sagen sogar, ich bin doch kein Heiliger. Naja, ich hoffe doch, dass du ein Heiliger bist, ja, oder so, oder eine Heilige. Aber wenn man das so sagt, ich bin doch kein Heiliger, meint man, ich mache doch nichts Großartiges. Das machen die Heiligen auch gar nicht. Ja, die Heiligen machen nichts unbedingt was Großartiges. Die biblischen Heiligen sind mit Gott verbunden. Ich vergleiche es so, es gibt Sünder, die leben in der Sünde, sie sind von Gott getrennt. Und ihr Lebensmittelpunkt ist quasi, naja, so ich selbst und was mir halt so Freude macht oder in welchen Situationen ich bin, aber Gott ist höchstens mein Nothelfer. Also wenn ich mal in Not bin, so wie der Feuerwehrmann, wenn es brennt, wenn das Haus brennt, dann soll der natürlich kommen, aber wenn es dann wieder gelöscht ist, dann soll er sich ja nicht bei mir einnisten, der Feuerwehrmann. Ja, der Feuerwehrmann soll dann wieder gehen, weil das Haus ja wieder gelöscht ist und dann baue ich wieder alles auf und dann hat der Feuerwehrmann seinen Dienst getan. Also bei manchen ist es so mit Gott, ja, dass sie eben sagen, gut, jetzt habe ich einfach eine schwierige Prüfung, ich muss, ach, bete für mich, dann wird die Oma angebohrt, sie soll für mich beten und die Eltern und so weiter, man selbst betet nicht, aber der andere soll dann noch beten und dann, ja, dann wird dann geholfen, vielleicht hat man dann auch eine gute Note und, oder vielleicht auch manchmal nicht, aber dann hat es ist erledigt und dann macht man wieder so seinen eigenen Dienst. Das ist eher der Raum der Sünder, ja, die nicht zu Gott gekommen sind und haben gesagt, vergib mir meine Schuld. Ich möchte, dass du, Herr Jesus, in mein Leben kommst. Rette mich. Ich will dir nachfolgen. Wenn das passiert ist, dann ist man ein Heiliger. Wenn das passiert ist. Der Heilige sündigt zwar auch noch, leider, aber seine Einstellung ist so, ich will mit Jesus leben. Ich will mein Leben mit Gott leben. Ich will, dass das, was Jesus mir jetzt geschenkt hat, die Erlösung, die möchte ich ausleben. Ich möchte ja, so leben, wie es Gott gefällt. Das ist so der Gedanke eines Heiligen. Er ist nämlich durch Jesus mit Gott verbunden. Und deshalb werden zum Beispiel die Christen eigentlich im Neuen Testament nicht mehr mit Sünder in dieser Weise angesprochen, sondern eher als Heilige. Nicht, weil sie nicht mehr sündigen können, das können sie schon, schau in dein eigenes Leben, aber weil du möchtest, ich möchte mit Jesus verbunden sein, ich habe mein Leben sogar ihm anvertraut, er ist mein Herr. Deshalb heilig. Und auch hier wird ja auch gesagt, die Geheiligten, die in Christus verbunden sind. Seht ihr das, Vers 2? Christen halten sich an verschiedenen Stellen auf. Ja, ihr hier in Traunreuth, wenn meine Frau wieder und ich nach Hause fahren, dann nach Grassau, dann sind wir eben in Grassau. Manche treffen sich in Kirchen, manche in Lehmhütten oder sonst irgendwo, unterm Baum gibt es auch. Aber an einem Ort treffen sich die Christen alle. Und wenn das nicht der Ort ist, dann bist du kein Christ. Und dieser Ort heißt Christus. Sie sind in Christus. Ja? Mit Christus verbunden, in ihm lebend. Wie gesagt, durch Abkehr von der eigenen Schuld und Annahme des Herrn Jesus als Retter kommt der Mensch an diesen heiligen Ort. Dann kann er überall sonst sein, aber an diesem Ort treffen sich die Christen. Und wisst ihr, wie man da hinkommt? Und das sage ich meinen lieben Freunden von den Zeugen Jehovas auch. Und zwar durch den Vater. Der Herr Jesus sagt einmal, niemand, absolut niemand, kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und dann sagt der Herr Jesus, und diesen, der dann zu mir gekommen ist, den werde ich auferwecken am letzten Tag. Wenn Jehovas Zeugen mir immer wieder sagen, ja, du musst auf Jehova blicken, du musst auf Jehova blicken, dann muss ich sagen, also liebe Leute, Jehova, Jahwe, ja, Jehova ist ein falsches Wort, ja, Jahwe hat ein Ziel, und zwar, dass ich seinen Sohn kennenlerne. Wenn ich mich mit Gott beschäftige, muss ich mich zuallererst mit Jesus beschäftigen, mit Jesus. Denn der Vater zieht zum Sohn. Und was macht der Heilige Geist? Naja, Herr Jesus sagt Folgendes: Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht. Es geht hier um den Heiligen Geist. Und zwar von Sünde. Und jetzt kommt es. Was ist denn die starke Sünde? Dass sie nicht an mich glauben, sagt der Herr Jesus. Also der Vater sowie der Heilige Geist führt den Menschen zu Jesus. Ja? Und da muss er sich erstmal aufhalten und finden. Die Gemeinde heißt übrigens Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet die herausgerufen. Das war damals auch ein allgemeiner Begriff für die Gemeinde, aber jetzt speziell für Christen heißt es auch, du bist gerufen heraus aus der Welt und zu Jesus. Da bist du hingerufen. Warum? Weil Jesus der einzige Ort ist, wo du gerettet werden kannst. Denn es heißt doch, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Stimmt das so? Nicht ganz. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Natürlich ist der Vater Gott, aber es geht darum, wie werde ich ein Kind Gottes? Und das bedeutet, dass ich den Herrn Jesus kennenlerne, dass ich ihn an- und aufnehme, damit ich ein Kind Gottes werde und dann heißt Gott natürlich mein Vater. Jeder Mensch kommt zu Gott. Es ist aber ein Unterschied, ob Gott mein Vater oder mein Richter ist. Ja? Wenn ich Gott als Richter habe, dann bekomme ich die Strafe. Ja? Niemand kann sich drücken vor Gott. Der Brief wird aber nicht nur an die Korinther geschrieben, sondern auch, es gibt noch eine Gruppe darüber hinaus. Und das zeigt, wer der Herr Jesus für diese Gruppe ist. Denn es heißt hier, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das zeigt, welch eine Stellung der Herr Jesus bei den Christen hat. Anrufen bedeutet beten. Und wenn ich bete, dann nehme ich denjenigen, zu dem ich bete, den nenne ich Gott. Er ist mein Gott, denn in Psalm 65, 2 und 3 heißt es, ich lese nur den Vers 3, du erhörst Gebet. Es geht hier um Gott. Darum kommt alles Fleisch, alle Menschen, ja, zu dir. Ja. Denn Gott ist derjenige, der Erhörer des Gebetes. Und wer hier in der Kinderstunde war, kennt sicherlich auch die Telefonnummer Gottes, ja, 5015. Wo Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und wenn es nun heißt, dass Christen die Namen Jesu anrufen, dann bedeutet es, dass sie ihn als Gott erkennen und zu ihm beten und sich ihm so auch unterstellen. Und somit ist Christus der gleiche Gott wie auch der Vater. Wir glauben nicht an zwei, drei oder vier Götter, wir glauben an einen einzigen Gott, der sich aber offenbart im Vater, Sohn und Heiligen Geist, die unterschiedliche Personen sind. Der zweite Gedanke hier, der mir beim Anrufen des Herrn Jesus gekommen ist, ist ja die Errettung. Wie werden denn Christen errettet? Und da denke ich auch an meine lieben Freunde von den Jehovas Zeugen. Diese Bibelstelle kennt ihr ja auch, dass ich Jesus aufnehmen soll. Und die Jehovas Zeugen haben Schwierigkeiten zu sagen, ja, beten zu Jesus, da würde ich ihn ja als Gott erkennen oder anerkennen. Das geht bei mir noch gar nicht. Kann ich noch nicht. Wurde über Jahrzehnte was anderes gesagt. Dann sage ich ihnen, also gut, wir können nur das tun, was im Moment in unserem Herzen ist. Du darfst dich auch nicht verbiegen, vergewaltigen oder so etwas. Aber denk mal drüber nach. Jesus hat gesagt, ich bin jeden Tag bei euch, bis an der Weltende, oder? Wo hat er das gesagt? Und wenn er hier ist, was hindert dich daran, zu ihm zu sprechen? Sag ihm doch einfach das mal. Du musst es ja nicht beten nennen. Du kannst ja einfach mal reden. Ja, reden. Ignoriere doch Jesus nicht, der gesagt hat, ich bin jeden Tag bei euch. Ja, ignoriere nicht. Und du wirst sehen, Gott wird dir helfen. Ja, und dann, wenn ein Zeuge Jehova anfängt, zu Jesus zu beten, dann geht bei ihm die Sonne auf. Ihr kennt es vielleicht nicht, weil ihr schon immer so zu Jesus gebetet habt, aber wenn du das mal nicht hattest und das dann tust, dann merkst du, was da eine Befreiung ist. Ja. Und das Aufnehmen ins eigene Herz, wir können nicht gerettet werden ohne die Aufnahme des Herrn Jesus in unser Leben, ohne das Gebet zu Jesus. Nur so wird man Gottes Kind. Ja, und das dritte und letzte, was mir beim gemeinsamen Anrufen des Herrn Jesus da wichtig wurde, ist die Einheit eben auch der Kinder Gottes. Nun komme ich zur dritten Berufung, die hier erwähnt ist, oder vielleicht doch nochmal das andere mit Kinder Gottes. Ja, das ist mir doch noch wichtig. Die Gotteskindschaft, was damals die Korinther vielleicht einfach in den Hintergrund gerückt haben, ist eigentlich unsere Einheit. Wie es in einer Familie ist. Da gibt es Papa und Mama und dann gibt es vielleicht auch noch, ja, Hans und Susi und Rolf und wer sonst noch dabei ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie so ein kleiner Schraps, der noch hinterherkommt. Ja, den Paul nenne ich ihn mal. Und die sind alle in der Familie. Die haben sicherlich ganz unterschiedliche Interessen auch in der Familie. Der Paul, der denkt vielleicht eher, wo ist die nächste Pfütze? Und der große Hans oder sowas, der denkt, wie kriege ich mein Abitur geschaffen oder irgendwie sowas. Wenn die sich so unterhalten, die haben auch nicht über alles Mögliche, können die sich nicht alle die gleiche Meinung haben, haben die auch nicht. Aber die haben alle den gleichen Papa. Und das ist auch bei den Christen so. Wer Christ ist, hat den gleichen Papa. Denn er ist durch Christus ein Kind Gottes geworden. Auch wenn wir an unterschiedlichen Stellen in der Bibel angefangen haben zu lesen. Auch wenn uns unterschiedliche Dinge vielleicht auch wichtig geworden sind, kann ja sein. Aber die Einheit hat Gott geschaffen durch die Wiedergeburt bei uns Menschen. Ja. Und das ist eine ideale Voraussetzung, um weiterzuarbeiten. Der kleine, wie habe ich ihn genannt? Paul, gell? Habe ich gesagt. Ja, der kleine Paul, der lernt noch. Dem dürfen wir helfen. Ja? Und auch kann er mal vielleicht was sagen, was uns auch zu denken gibt. Auch Kinder können auf einmal so aus dem heiteren Himmel was deutlich machen, wo man denkt,
Habe ich nicht gedacht. Ja, aber stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Ne?
Kennt ihr vielleicht auch. Ja, jetzt berufen zur Gemeinschaft. Das ist für mich etwas sehr, sehr Wesentliches. Dass ich weiß, mein Leben und auch dein Leben als Christ hat dieses Ziel, mit Jesus verbunden zu sein. Für immer. Da können wir jetzt schon üben, können uns jetzt schon darauf einstellen, aber dazu sind wir berufen. Wir sind nicht dazu berufen, in allen Punkten ja, die wahre Erkenntnis zu haben, sondern wir sind zur Gemeinschaft berufen, ja, zu seinem Sohn Jesus Christus. Und Paulus hat es einmal gesagt im 2. Korintherbrief, das kannten die vielleicht jetzt noch gar nicht, als sie es jetzt mal gelesen haben beim 1. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief kriegen die Korinther diese Sache gesagt. Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Weiß nicht, wer ist denn von euch verlobt? Gibt es da gerade jemand, der sich so verlobt hat? Ach, du da hinten. Ah ja, genau, wir sind Verlobte. Ja, genau. So ist es. Aber wer sich verlobt hat, der denkt ja nicht, naja, ich möchte mal gerne einfach eine Verlobung haben, eine kleine Feier, gibt es ein schönes Essen, gibt es vielleicht auch ein paar Geschenke und naja, nach 3 Wochen, da entloben wir uns wieder. Ne? Das ist doch klar, da hatten wir mal eine schöne Sache gehabt und dann, nein, eine Verlobung richtet sich ja auf die Heirat, auf den Bräutigam und auf die Heirat aus. Denjenigen, mit dem ich mich verlobt habe oder mit dem ich verlobt bin, der ist meine Liebe. Der ist meine Liebe. Und, Geschwister, die Hochzeit steht noch bevor. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Übrigens, die Frau ist nicht also quasi die Auswahl unter den Christen, dass da vielleicht eine erwählt wird und die anderen haben das Nachsehen. Es ist die Gemeinde, ja, die Gemeinde des Herrn Jesus. Und die hat sich dann bereit gemacht und ihr schönster Tag ist gekommen. Und danach gibt es keine Scheidung. Es gibt noch nicht mal einen Ehekrach. Es gibt keine Sünde. Das ist der Beginn eines Lebens, wo wir mit großer Liebe und Wertschätzung von Jesus uns gegenüber, dass wir da die Ewigkeit genießen. Und unser Herz brennt immer diesem Heiland zu, ohne dass es uns langweilig wird. Petrus hat einmal gesagt, unser Erbe ist unverwelklich, es ist immer frisch. Ja, als ob dieser Strauß gerade eben gekauft worden ist. Und wir werden nicht überfordert, ja, bei diesen starken Eindrücken. Und heute heißt es aber, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Christen genießen die Gemeinschaft mit ihrem Bräutigam, für dessen Gemeinschaft sie auch berufen sind. Sie lieben ihn und freuen sich auf den schönsten Tag, der noch vor ihnen steht. Aber wer nicht liebt, der zeigt nur, in welch einer verlorenen Situation er steckt. Nun, soweit der größte Teil der Predigt und vielleicht lasse ich das jetzt auch hier bei diesen Gedanken. Vielleicht hat noch der ein oder andere da noch eine Frage, der kann dann gerne auf mich zukommen. Es ist so, dass der Herr Jesus unsere Liebe ist. Und auf ihn sind wir ausgerichtet. In ihm finden wir uns. Und er schafft Gemeinschaft. Deshalb frag bei einem anderen Christen zuerst, was bedeutet der Herr Jesus für dich, bevor du über andere Fragen mit ihm redest. Amen.